Der Zugschaffner staunte nicht schlecht, als er bei der Fahrkartenkontrolle in einem Abteil plötzlich den berühmten weißhaarigen Mann vor sich sah. Das konnte doch nicht, doch, das war Albert Einstein, der geniale Physiker. Kaum wagte der Schaffner nach der Fahrkarte zu fragen, aber der zerstreute Professor war schon am Suchen in seinen verschiedenen Taschen. Ich muss sie hier doch irgendwo haben. Allein die Fahrkarte tauchte nicht auf. Kein Problem, beruhigte der Schaffner. Ich weiß ja, wer Sie sind. Ich vertraue Ihnen. Es macht überhaupt nichts, wenn Sie das Ticket nicht finden, Dr. Einstein. Bitte beunruhigen Sie sich nicht. Und schon ging er weiter zum nächsten Abteil. Einige Minuten später kam der Schaffner auf seiner Runde wieder bei Einstein vorbei und konnte kaum glauben, was er da sah. Der Professor kniete auf dem Boden und suchte verzweifelt unter den Sitzen nach seiner Fahrkarte. Aber Herr Einstein, flüsterte der Bahnmann peinlich berührt, stehen Sie doch bitte auf, es ist kein Problem, wir vertrauen Ihnen doch. In dem Moment wendet Einstein seinen Kopf um, schaut zu dem Schaffner auf und sagt ganz ruhig, junger Mann, es geht hier nicht um Vertrauen, sondern um Orientierung. Ich suche mein Ticket, weil ich nicht mehr weiß, wohin ich eigentlich unterwegs bin. Bei Einstein können wir uns das natürlich vorstellen, so typisch zerstreuter Professor. Aber in dieser Situation, wenn sie sich denn wirklich so zugetragen haben sollte, wird Einstein zum Sinnbild für viele andere Zeitgenossen. Wir haben viel gelernt. Wir kriegen einiges auf die Reihe. Wir haben unseren Platz in der Gesellschaft gefunden. Aber wissen wir wirklich, wohin wir unterwegs sind? Welches Ziel wir mit unserem Leben ansteuern? Haben wir Antworten auf die großen Warum-Fragen? Warum ist mir dieses bestimmte Leid widerfahren, dass ich nicht loswerde, das immer wieder hochkommt? Warum beschleicht mich Unbehagen, wenn ich über die Zukunft nachdenke? Warum? Eines der berühmten Einstein-Zitate lautet, wir leben in einer Zeit vollkommener Mittel, aber verworrener Ziele. Das heißt, wir haben eigentlich alle Möglichkeiten, aber wir wissen gar nicht, was wir damit machen sollen, wohin wir damit kommen sollen. Kommen wir uns in stillen Stunden nicht manchmal ähnlich lächerlich und hilflos vor, wie der kniende Physiker im Bahnabteil? Wir rutschen, wir stolpern durch unser Leben. Wir wissen nie, was der nächste Tag bringt. Wir sind dankbar für jeden kleinen Haltepunkt. Unsere Zukunftsplanung, Weihnachten 2021, ist ungewisser denn je. Letztes Weihnachten hatten wir noch gehofft, naja, im nächsten Jahr, da wird alles wieder ganz anders, da wird alles viel normaler. Und man hatte uns das ja auch versprochen. Man hatte gesagt, wenn ihr ganz brav seid und wenn ihr alle Regeln emsig befolgt, auch wenn sie euch noch so widersprüchlich erscheinen, dann dürft ihr wieder wie freie Menschen leben, hatte man uns gesagt. Und 12 Monate später haben sich all diese Ankündigungen weitgehend in Luft aufgelöst. Und für viele bedeutet das tiefe Einschnitte, die ihre Existenz treffen. Vor wenigen Tagen sprach ich mit einem Musikprofessor, der an einer deutschen Universität unterrichtet, und er sagte mir, ich kann meine Studenten unter diesen Umständen gar nicht mehr alle normal unterrichten wie früher. Wer nicht 2G hat, darf keinen Präsenzunterricht mehr erteilen. Und das ist bei künstlerischem Unterricht, sagt er, qualitätsgesichert natürlich nicht möglich. Wie wollen Sie das machen? Auch das Konzertleben in unserem Lande, er ist ein erfolgreicher Dirigent, ist an vielen Stellen eingebrochen, einfach zerstört. Seine beiden Söhne, ebenfalls hochbegabte Musikprofis, inzwischen arbeitslos. Wie wird es weitergehen? Eine Krankenschwester aus dem Erzgebirge, die allein 4 Kinder durchbringen muss, schrieb mir zum Beginn dieser Woche von der aufgewühlten Stimmung in ihrem Arbeitsumfeld. Sie schreibt, Krebspatienten können nicht operiert werden und ganz ehrlich, wir wären auch zu wenig Personal, wenn es Corona nicht gäbe. Und dann sagt sie, wegen der ungewissen Nebenbewirkung kann sie nicht guten Gewissens sich mit dieser gentherapeutischen Methode spritzen lassen. Und sie steht damit nicht allein. Viele Kollegen und Freunde, schreibt sie, haben große Ängste. Alles wirkt sehr trostlos in diesen Tagen. Vielleicht ist es möglich, dass Sie und Ihre Gemeinde für uns beten. Von innen die Existenzangst, Die Sorge um die eigenen Kinder, von außen das Trommelfeuer der Medien, der Druck der Vorgesetzten. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. In eine aufgewühlte Welt, in eine Welt, wo kein Stein mehr auf dem anderen zu bleiben scheint, in eine Welt, wo selbstverständliche Freiheiten sich in Luft aufzulösen scheinen, wo viele Menschen in Angst und Ungewissheit gestürzt sind. In diese Welt dringt die alte Weihnachtsgeschichte hinein mit ihrer geheimnisvollen Kraft. Wie ein riesiger Überseedampfer, der sich von den tosenden Wellen drumherum überhaupt nicht beeindrucken lässt. Und wir hören diese Worte und wir hören sie mit der bangen Frage: Werden sie ihre Wirkung auch diesmal entfalten können? Werden wir persönlich etwas abbekommen von dieser großen Freude, die da allem Volk widerfahren soll? Werden wir davon etwas spüren in unseren Familien, in unserer Not? Wie werden Sie Weihnachten begehen? Freude, jetzt erst recht, das ist der Titel über dieser Predigt, den finden Sie auch auf dem Thumbnail bei YouTube. Freude, jetzt erst recht, aber wir fragen uns, ist der Titel über der Predigt mehr als ein trotziges Aufbegehren? Kann das mehr sein als ein hilfloser Protest? Kann sich die Weihnachtsgeschichte aus der Bibel wieder Gehör verschaffen dieses Jahr? Hat sie die Kraft dazu? Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zu der Zeit, da Quirinius Landpfleger in Syrien war und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Wissen Sie, es ist ein Hoffnungsschimmer, dass auch die Premiere der Weihnachtsgeschichte damals sich in dunkler Zeit ereignete. Jedermann ging, dass er sich schätzen ließe. Das klingt so harmlos. Nach einem Spaziergang zum Rathaus, nach einem simplen Verwaltungsakt, einmal Formulare ausfüllen und das war's. Aber für viele Menschen damals war es genau das Gegenteil. Es bürdete ihnen weite Reisen auf, hohe Kosten, unsichere Perspektiven. Viele Menschen damals, viele Familien wurden zwangsweise auf die Straßen getrieben, je nachdem, wo eben der Stammsitz des Vaters lag. Und da mussten sie sich gefälligst melden und eben zusehen, wie sie dahin kamen. Die römische Staatsmacht kannte keine Sentimentalitäten und keine Rücksichtnahme auf persönliche Umstände. Wo kämen wir dahin? Sie hätten ja auch ihre Beamten zu den Leuten hinschicken können und die Informationen vor Ort abfragen. Das wäre sicher leichter gewesen. Aber diskutieren Sie mal mit einer willkürlichen Behörde. Diskutieren Sie mal mit einer willkürlichen Behörde, die jederzeit Bußgeld verhängen kann und dann irgendwann auch noch das Militär zur Unterstützung im Rücken hat. Römisches Militär auf den Straßen, Geschrei und Tränen. Und mittendrin in diesem Chaos unser Paar, das später als die heilige Familie in die Geschichte eingehen sollte. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf das er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe. Die war schwanger. Sie müssen wissen, Nazareth war ganz im Norden Israels und Bethlehem ziemlich weit im Süden, also nah an Jerusalem dran. Und dort in Bethlehem war nun mal der Stammsitz von Josefs Familie. Und das hieß für die beiden mehrtägiger Fußmarsch, der sie zum Teil noch durchs Gebirge führte. Ein ärztliches Attest wegen Schwangerschaft hätten die Behörden nicht akzeptiert. Hier wurde durchgezogen, ohne Rücksicht auf Verluste und Tränen, ohne Herz und ohne Gewissen. Aber für uns heute ist es gut, dass die Weihnachtsgeschichte kein Märchen aus tausend und einer Nacht ist, sondern ein schmuckloser Bericht, wenn Sie so wollen. Und ich bin froh, dass Lukas, der das aufgeschrieben hat, kein Poet war, sondern ein Historiker und noch dazu ein Mediziner, wie wir aus anderen Quellen wissen. Und dieses Nüchterne, das sehen wir schon an dem Einstieg, der nichts anderes ist als eine historische Einordnung. Es begab sich zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, der Quirinius Landpfleger in Syrien war. Das ist alles sehr nüchtern. Im Übrigen, die Bibel sagt nirgendwo, dass Jesus im Jahr 1 geboren wurde. Also diese Zeiteinteilung wurde erst nachträglich, so etwa im 6., 7. Jahrhundert nach Christus eingeführt. Wenn man alle Daten zusammennimmt, die wir haben, dann sprechen sie dafür, dass Jesus nach unserer Zeitrechnung etwa im Jahr 7 vor Christus, das Licht der Welt überblickte. Das passt auch mit der Lebenszeit von Herodes zusammen, der ihn ja dann verfolgte und versuchte, die Kinder zu töten. Auf alle Fälle diktieren die Römer. Josef und Maria haben also gar keine andere Chance, als loszuziehen. Wahrscheinlich hatten sie ein einfaches Lasttier dabei, vielleicht einen Esel. Und immerhin erreichen sie dann nach einigen Tagen ihr Reiseziel, ohne dass es unterwegs zu einer Frühgeburt gekommen wäre. Und als sie da selbst waren, also in Bethlehem, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Klar, die Wirte und Pensionen hatten voll Haus. Ihnen bescherte die erzwungene Reisewelle Rekordeinnahmen. Für die Schwangerschaft aus Nazareth bleibt da nur ein Notquartier im Hinterhof. Zumal zu dem Zeitpunkt ja auch noch niemand ahnt, dass diese Geburt wohl die berühmteste in der ganzen Weltgeschichte werden sollte. Für Gottes Sohn bleiben die Türen von Anfang an zu. Man drängt ihn ab in den Hinterhof. Dort stört er wenigstens nicht und alle können weitermachen wie bisher. Und dann liest sich Lukas' Bericht fast wie das Drehbuch einer Dokumentation. Es gibt einen klassischen Szenenwechsel von der Krippe raus aufs Feld, wo Bethlehems Hirten ihrer Arbeit nachkommen. Und eins ist so schmucklos wie das andere, der Stall genauso schmucklos wie das Feld. Und dann lesen wir von den Hirten Folgendes. Und es waren Hirten derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und Sie müssen wissen, Hirten, das waren in der Regel harte Kerle. Die meiste Zeit arbeiteten sie draußen an der frischen Luft. Sie mussten ihre Herden zusammenhalten. Sie mussten immer wieder frische Weideplätze finden. Hirten durften weder zimperlich noch feige sein. Wenn die Herde von wilden Tieren angegriffen wurde, dann mussten sie dahin gehen, wo es weh tut. Und dann mussten sie sich handgreiflich für ihre Schützlinge einsetzen. Solche Leute waren die Hirten, also Männer, die mit beiden Beinen in der Realität standen. Und bis hierher liest sich Lukas' Bericht ganz unspektakulär. Und dann bricht Weihnachten ein. In diese normale, alltägliche Hirtenwelt und die Männer, die sonst nichts erschüttern konnte, geraten in Panik. Und siehe, des Herrn Engel trat zu ihnen und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, also der Retter, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Dieser Engel muss eine imposante Erscheinung gewesen sein. Das griechische Wort Angelos bedeutet einfach nur Bote. Also ein Bote, den Gott gesandt hat, wie sich herausstellt. Und hier steht übrigens nichts von einem Wesen mit Flügeln und weißem Kleid, wie wir das aus der Kunst etwa kennen. Das steht so nicht in der Bibel, sondern steht einfach nur Bote, Angelos. Aber dieser Angelos hat Autorität und seine ehrfurchtgebietende Kraft, die liegt in den Worten. In den Worten, die er diesen rauen Männern mitteilt. Und diese Hirten merken, das sind keine leeren Worte. Wir befinden uns auch nicht in einem Traum. Wir haben hier keine Vision, aus der wir in einer halben Minute aufwachen werden, sondern hinter diesen Worten, die der Mann sagt, dieser Bote, da steckt eine gewaltige Wirklichkeit, die uns packt, die nach uns greift. Es sind erschreckende Worte, fremde Worte, die uns Angst einjagen. Aber es sind auch wunderschöne Worte, Worte, die uns Hoffnung machen. Worte, die sich anhören wie ein Gruß aus einer anderen Welt. Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und wissen Sie, an dieser Stelle, da steigen viele Zeitgenossen aus und winken ab und so sagen, das kann ich nicht mehr glauben. Also das kann jetzt nicht mehr sein. Bis dahin war ja alles noch ganz akzeptabel und nachvollziehbar. Die historische Einordnung, Augustus, Quirinius. Der Aufbruch in Nazareth, die Rücksichtslosigkeit des Regimes, das Risiko der Frühgeburt, die verschlossenen Hoteltüren mit oder ohne 2G, die Maloche der Hirten draußen auf den Feldern, alles schön und gut. Aber ab Vers 9, da überschreitet der Bericht von Lukas eine Grenze. Und da gehe ich nicht mehr mit. Siehe, des Herrn Engel trat zu ihnen. Da kommt der Himmel ins Spiel. Da kommt der Bote Gottes ins Spiel. Da mischt Gott sich ein. Und das soll ich glauben? Willkommen im Club, hätten die Hirten gesagt. Denn denen war das ja auch unheimlich, unwirklich. Denen lief ja auch nicht alle zwei Tage ein Engel über die Straße. Hier steht, sie fürchteten sich sehr, weil sie damit nicht klarkommen. Dafür hatten sie keine Kategorien. Das widersprach ihrer normalen Alltagserfahrung. Das sprengte ihren Horizont, was da ab Vers 9 passiert. Und uns geht es nicht anders. Wir können uns Gott nicht einfach mal so vorstellen. Und das steht schon in der Bibel im Alten Testament, im Buch Kohelet. Da steht in Kapitel 5 das Wort, denn Gott ist im Himmel und du bist auf der Erde. Also halt den Mund. Da steht da etwas höflicher. Gott ist im Himmel, du bist auf der Erde, darum lass deine Worte wenig sein. Ja, klar, dass wir das nicht einordnen können. Was kennen wir denn schon? Wir kennen unser kleines Leben. Wir kennen unser kleines Karo. Wir haben unsere kleinen Hoffnungen, unsere kleinen Sehnsüchte, unsere kleinen Träume. Und manchmal kommen wir an diese Grenze, wo wir uns wünschten und hofften, es ginge noch einen Schritt weiter. Etwa, wenn wir gerade einen geliebten Menschen an den Tod verloren haben. Hinterm Horizont geht's weiter. So hat es Udo Lindenberg gedichtet 1986, als eine nahe Freundin verstorben war. Und als Lindenberg versuchte, seine Trauer in diese Verse irgendwie reinzulegen. Wir waren so richtig Freunde für die Ewigkeit, das war doch klar. Haben die Wolken nicht gesehen am Horizont, bis es dunkel war. Du und ich, das war einfach unschlagbar, ein Paar wie Blitz und Donner, zwei wie wir, die können sich nie verlieren. Hinterm Horizont geht's weiter, ein neuer Tag. Hinterm Horizont immer weiter, zusammen sind wir stark. Das mit uns ging so tief rein, das kann nie zu Ende sein. Und darum tut uns der Tod so weh. In der Bibel erfahren wir, warum das so ist. Auch das steht im Buch Kohelet. Er hat die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Nur dass der Mensch nicht ergründen kann, das Werk, das Gott tut. Das heißt, Gott hat ein Stück von seiner Ewigkeit in unser Herz gelegt. Wir können uns nicht einfach damit abfinden, vergänglich zu sein. Wir hoffen immer und wir können nicht aufhören zu hoffen. Und wissen Sie, daher kommt unsere Ahnung. Bei den Hirten genauso wie bei Udo Lindenberg, dass diese geschlossene Welt nicht alles gewesen sein kann. Aber natürlich, wir haben auch Angst davor, weil wir diese andere Dimension nicht mehr beherrschen können. Wird da einer sein, der uns auffängt, wenn wir die Linie eines Tages überschreiten, wenn wir die letzte Hand loslassen müssen, die uns auf dieser Erde gehalten hat, wenn wir in diese letzte Einsamkeit versinken, in der kein Mensch mehr bei uns ist, wird dann noch einer da sein, der bei uns bleibt und uns aufnimmt? Und genau darauf zielt das Versprechen in dieser einmaligen Nacht. Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Euch ist heute der Retter geboren. Und da steht heute. Dieser Retter, der will nicht erst in jener letzten Stunde zu euch kommen, sondern er will heute schon bei euch sein. Durch diesen Retter gibt es von heute an eine Verbindung mit dem Himmel, eine persönliche Beziehung mit dem lebendigen Gott. Das ist möglich. Das hat sich seit Weihnachten damals konkret geändert. Bis dahin waren wir Menschen wie Gefangene. Wir waren eingeschlossen in diesem vergänglichen Leben. Wir waren wie eingemauert in dieser dreidimensionalen Welt, aus der es kein Entrinnen gibt, außer durch den Tod. Der Apostel Paulus wird den Christen später schreiben, ihr hattet keine Hoffnung, ihr wart ohne Gott in der Welt. Das meint dieses Eingeschlossensein. Und viele nachdenkliche Menschen haben diese Traurigkeit gespürt, die sich aus diesem Kreislauf ergibt, dass wir wie im Hamsterrad laufen, immer wieder in derselben Tretmühle laufen, von Tag zu Tag, mit wechselndem Tempo. Wir laufen mal schneller, wir laufen mal langsamer, aber wir kommen nie wirklich zu einem neuen Ziel. Franz Kafka, Der berühmte Schriftsteller aus Prag schrieb am 19. Juli 1910 in sein Tagebuch: geschlafen, aufgewacht, elendes Leben. Und Jean-Paul Sartre lässt eine seiner Romanfiguren sagen, und in diesen Worten steckt, denke ich, ganz viel von Sartre selbst: ich habe keinen Grund mehr zu leben. Alle Gründe, die ich durchprobiert habe, haben versagt. Und ich kann mir keine anderen mehr ausdenken. Ich bin noch ziemlich jung. Ich hätte noch genügend Kraft, von vorn anzufangen. Aber was anfangen? Ich kann nicht mehr. Ich halte es nicht mehr aus. Der Abscheu hat mich im Griff. Der Ekel. Man muss, denke ich, kein Philosoph sein, um diese trostlose Gefangenschaft zu spüren. Natürlich, im Alltag drängen wir das ganz gut weg. Da haben wir zu tun, da sind wir beschäftigt, da haben wir auch eine Menge schöner Sachen, an denen wir uns freuen, aber in bestimmten Momenten, da kommt dies wieder hoch und wir kriegen es nicht gelöst. Und darum schlägt diese Nachricht bei den Hirten jetzt ein wie eine Bombe, wenn der Engel, wenn der Bote Gottes sagt: jetzt wird alles anders. Und dann macht dieser Bote extra noch ein paar Angaben zur Person, als wollte er sagen, jede Verwechslung ist ausgeschlossen. Er ist es wirklich, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Klar, Stadt Davids wussten sie, das ist Bethlehem. Und dann Christus, der Herr, das hört man im Deutschen, in der deutschen Übersetzung gar nicht so deutlich, aber im griechischen Original, da steht da Kyrios an dieser Stelle. Und wissen Sie, Kyrios, Christus, der Herr, das drückt aus, dieses Baby kommt direkt von Gott. Er ist der Herr. Also, wenn Sie so wollen, ein Baby aus dem Himmel. Und das ist auch der Grund, warum die Zeugung von Jesus eben nicht auf natürlichem Wege erfolgte. Also nicht durch Josef, sondern Marias Schwangerschaft. Und darin sind sich alle biblischen Quellen einig. Marias Schwangerschaft kam durch ein Wunder zustande. Durch ein Wunder, das sie sich selbst nicht erklären konnte. Und das Josef auch nicht erklären konnte. Deswegen hat er erst ja auch gedacht, Maria hätte ihn betrogen. Und deshalb kann man Jesus mit Fug und Recht als das Baby aus dem Himmel bezeichnen. Auch wenn er dann die 9-monatige Embryonalphase noch durchlaufen musste. Aber so hatten es die großen Propheten gesagt. Jesaja, einer ihrer größten. Er hatte gesagt, woran man den echten Retter erkennen würde. Und jeder mittelmäßig gebildete Jude kannte diesen Text. Seit Jahrhunderten war der bekannt. Jesaja 7, Vers 14. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären. Und in diesem Sohn wird Gott persönlich bei uns sein. Und das muss man wirklich von der Sache her mit Jungfrau übersetzen. Da kann man nicht über sagen, eine junge Frau wird schwanger werden. Das wäre nicht so schrecklich aufregend gewesen, dass es ein Zeichen gewesen wäre. Und die Hirten jetzt in dieser Situation, die sie überfordert, denen muss der Kopf geschwirrt haben, als sie diese Botschaft hören. Und sie werden sich schon gefragt haben, ist das jetzt Traum oder Wirklichkeit? Ist das Fake oder Fakt? Hat er das wirklich gesagt? Sollen wir die Ersten sein, die das erfahren? Wie soll das aufgehen? Und sie brauchen jetzt etwas Greifbares. Sie brauchen jetzt etwas, woran sie sich festhalten können. Und genau das liefert der Bote. Er sagt dann, und das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Das ist der Realitätscheck jetzt gewissermaßen. Welches Zeichen könnte realistischer sein, bitteschön, als Windeln? Das kannten die Hirten jetzt. Babys liegen in den Windeln. Damit konnten sie was anfangen. Es waren bestimmt auch ein paar Familienväter dabei, die sich noch gut daran erinnern konnten, wie ihre eigenen Söhne und Töchter eben in Windeln gelegen hatten. Vielleicht hatten einige von ihnen sogar selbst mal die Kleinen gewindelt, vielleicht waren die so emanzipiert. Also jedenfalls wissen die Hirten, es war ein richtiges Baby, ein richtiger Mensch, den Gott geschickt hat. Das ist der Reality-Check. Und im nächsten Moment werden sie dann schon wieder durchgerüttelt. Das kommt einem vor, wenn man das liest, wie eine Achterbahnfahrt zwischen Himmel und Erde. Vers 13, und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden, den Menschen, an denen Gott wohlgefallen hat. Das war jetzt wieder plötzlich die ganz andere Dimension. Plötzlich wird noch einmal diese Grenze zwischen Diesseits und Jenseits für einige Sekunden auf verwirrende Weise durchsichtig. Plötzlich hören sie diesen bombastischen Engelchor, gegen den Georg Friedrich Händels mächtiges Halleluja nur wie ein zartes Kinderliedchen klingen würde. Sie hören diesen Willkommensgruß, diese himmlische Hymne, mit der Jesus in dieser Welt begrüßt wird. Und dann ist es, als ob jemand die großen Scheinwerfer ausschalten würde Und plötzlich sind die Hirten wieder unter sich. Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander. Und das ist jetzt der spannendste Augenblick an diesem Abend. Denn jetzt muss ich herausstellen, wie werden die Hirten reagieren? Werden sie einfach weiterleben, als wäre nichts geschehen? Wie werden sie reagieren, nachdem sie das alles über Jesus gehört haben? Hier bei uns hat kein Engelchor gesungen, aber immerhin unser Gemeindechor, fast genauso schön. Aber am Ende bleibt die Frage, was werden sie jetzt mit Jesus anfangen? Denn gemeint sind wir auf alle Fälle auch bei dem, was Gottes Bote hier den Hirten zuruft, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Und damit ist nicht nur das Volk Israels gemeint, sondern alle, die allem Volk widerfahren wird, auch hier in Hannover. Euch ist heute der Retter geboren. An dem entscheidenden Punkt gibt es zwischen den Hirten und uns keinen wirklichen Unterschied. Trotz der kulturellen und zeitgeschichtlichen Besonderheiten. An dem entscheidenden Punkt aber fällt das nicht ins Gewicht. Wir sind allesamt abgetrennt von unserem Schöpfer, dem wir doch unser Leben verdanken. Wir leiden alle unter der Funkstille zwischen Himmel und Erde. Aber es ist unsere Schuld. Es ist unsere Schuld, weil wir den, der nach uns ruft und der am anderen Ende der Leitung auf uns wartet, weil wir den in der Regel links liegen lassen. Weil wir den Hörer einfach nicht abnehmen. Eigentlich wollen wir ihn nicht als unseren Gott. Also überhören wir elegant sein Rufen. So lange schon. Vielleicht, weil wir zu stolz sind? Oder weil wir uns schämen? Weil uns das irgendwie unangenehm ist, wenn unser Leben plötzlich nochmal in ein ganz anderes Licht gestellt wird? Oder weil wir einfach Angst haben, dass sich in unserem Leben zu viel ändern würde, wenn wir ihn plötzlich einließen? Und so verstricken wir uns immer tiefer und bleiben eingeschlossen in uns selbst und kommen da irgendwann nicht mehr raus. Eigentlich könnten wir bei Kafkas Tagebuch abschreiben. Geschlafen, aufgewacht, elendes Leben. Aber eines Tages, sagt die Bibel, werden wir auf der anderen Seite aufwachen. Jesus hat deutlich gesagt, dass sich kein Mensch unbeachtet von dieser Erde davonschleichen kann. Dazu sind wir Gott zu wichtig. Eines Tages, sagt die Bibel, werden wir vor ihm stehen. Vor diesem heiligen, ewigen Gott, dem wir unser Leben verdanken. Wir werden vor ihm stehen. Und dann wird sich Himmel oder Hölle daran entscheiden, was wir mit dem Retter gemacht haben. Mit diesem Retter, der an Weihnachten auf die Welt kam. Im Neuen Testament, in Johannes 3, da steht, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Das ist dieser Gegensatz, Himmel oder Hölle, mit Gott oder ohne ihn. Und vom Zorn Gottes redet Johannes nicht, weil Gott sich nicht im Griff hätte und sein Zorn mit ihm durchginge, sondern weil Gott heilig ist, weil Gott gerecht ist. Und deshalb kann er auf Sünde nicht anders reagieren als mit dieser konsequenten Ablehnung. Bereits der Bote von Bethlehem hatte ja exklusiv formuliert, dass nur dieser eine Retter in Frage kommt, der uns da rausholen kann. Und später im Neuen Testament wird das noch ausführlicher begründet. Warum allein Jesus? Warum? Weil Jesus als einziger unsere Schuld vor Gott beglichen hat. Darum ist er der einzige Retter. Und er hat es damals getan mit einem Kraftakt. Jesus hat unsere Schuld beglichen, indem er an unserer Stelle die Strafe auf sich nahm, die wir alle gerechterweise verdient gehabt hätten. Er bezahlte für meine Sünde mit seinem unschuldigen Leben. Und darum führt ihn sein Weg konsequent von der Krippe bis zu diesem Kreuz. Das war nicht Zufall. Das war nicht geschichtliche Entwicklung, sondern das war volle Absicht. Das hatten die Propheten Jahrhunderte vorher schon angekündigt, dass es so kommen würde. Und Jesus hatte gewusst, worauf er sich einlässt, als er bereit war, in diese Welt und zu uns zu kommen. Nur darum ist er ja gekommen. Das war seine spezielle Mission, in diese Welt zu kommen, um unsere Schuld wegzutragen. Und mit diesem Ziel hat ihn der Vater hierher geschickt. aus lauter Liebe. Euch ist heute der Retter geboren. Und dieser Retter, der ist nicht nur stärker als unsere Sünde, sondern dieser Retter ist erwiesenermaßen auch stärker als der Tod. Das hat er bewiesen durch seine Auferstehung. Das machen die Quellen mit allergrößter Zuverlässigkeit deutlich. Ja, er ist stärker. Er hat die Macht des Todes, vor dem wir solche Angst zurecht haben. Er hat sie gebrochen. Und deswegen kann er denen, die zu ihm gehören, die ihm vertrauen, auch ewiges Leben schenken. Die entscheidende Frage am Schluss ist, wie du reagieren wirst. Ein letzter Blick auf die Hirten. Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen. Man kann auch übersetzen, die Dinge sehen, die da geschehen sind, die uns der Herr kundgetan hat. Und so kommen sie also von den Feldern Bethlehems in dieses Örtchen, in diesen Stall. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Und hier sehen Sie, was echter Glaube ist. Das sehen Sie an den Hirten. Die nehmen Gottes Wort ernst. Und sie machen sich dann persönlich auf den Weg zu Jesus. Sie wollen ihn finden, koste es, was es wolle. Wer begriffen hat, was hier auf dem Spiel steht, und daran hat sich bis heute nichts geändert, wissen Sie, der wird gepackt von einer Sehnsucht. Der sagt sich, ich muss das klären mit Jesus. Ich muss die Wahrheit rauskriegen. Wer begriffen hat, was auf dem Spiel steht, der wird leidenschaftlich, der hängt sich persönlich rein. Wissen Sie, wer es mit Gott zu tun bekommt, der kann nicht länger den Coolen und den Überlegenen geben, sondern der wird ehrlich, wie die Hirten hier. Die konnten nicht länger warten, obwohl die ja nun wahrlich viele gute Ausreden gehabt hätten. Sie hätten sagen können, na ja, mitten in der Nacht die Tiere hier allein lassen, geht nicht. Also schlafen wir erstmal eine Runde und morgen ein ordentliches Frühstück. Und dann gehen wir mal los und schauen mal ganz gelassen an der Krippe herbei, was dort so vor sich geht. Nein, bei ihnen ist es völlig anders. Es treibt sie geradezu zu Jesus. Sie kamen eilend, also hektische Hirten, sie kamen eilend und fanden beide Maria und Josef und dazu das Kind in der Krippe liegen. Und nun erfahren wir nicht, wie lange sie dort geblieben sind. Wir erfahren auch nicht, was sie im Einzelnen in der Krippe gesprochen haben. Aber was wir sehen, ist das Ergebnis. Da sie es aber gesehen hatten, nämlich das Kind, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt ward. Also, wenn Sie so wollen, die Heiden werden die ersten Missionare. Nun kann man sagen, ja, was hatten sie denn schon groß zu berichten? Also, dass ein Kind in der Krippe liegt und friedlich vor sich hin schläft oder schreit oder in die Windeln macht, das ist ja nun noch keine so aufregende Botschaft. Nein, aber ganz offensichtlich haben sie dort in diesem Stall noch mehr erfahren. Hier steht, ich lese es nochmal, welches, und sie breiteten das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Die haben alle Informationen, die sie jetzt kriegen konnten, aufgesogen. Josef und Maria, die kannten ja die besonderen Bedingungen dieser Geburt. Josef und Maria hatten ja selbst schon so viel mit Gott erlebt und das haben sie den Hirten bestimmt weitererzählt. Und Josef dürfte gesagt haben, Leute, ich bin nicht der Vater, das ist nicht mein Sohn, das ist ein Wunder, der Kerl kommt von Gott. Unfassbar, dass Gott ihn ausgerechnet in unsere Hände gab. Und die Hirten werden gesagt haben, tja, unfassbar, dass wir die Ersten sind, die es erfahren haben. Und dann hören sie von Maria und Josef und sie haben das noch im Ohr, was der Bote Gottes ihnen gesagt hatte. Und so können sie sich immerhin schon auf zwei authentische Quellen berufen und dann ziehen sie los. Und verbreiten diese Botschaft in dieser Umgebung. Und ihre Predigt zeigt Wirkung. Vers 18 heißt es, und alle, vor die es kam, wunderten sich der Rede, die ihnen die Hirten gesagt haben. Die haben das gehört, was die Hirten sagten. Die haben gesagt, was ist da passiert? Wundern kann ein guter Anfang sein. Und vielleicht wundert sich ja auch mancher von Ihnen heute Abend, was, das ist damals geschehen? So hatte ich mir das nicht vorgestellt. So realistisch, wundern ist ein guter Anfang. Ja, aber wundern ist nicht genug. Am Ende hängt alles daran, dass du wie die Hirten persönlich zu Jesus kommst. Am Ende hängt alles daran, dass du dich vor ihm beugst. Und dass du Jesus als deinen ganz persönlichen Retter anrufst, weil du ihn genauso brauchst wie ich. Und dann kannst du ganz sicher sein, dass dieser Retter dich von Stund an nie mehr loslassen wird. Auch in deinem Weg durch harte Zeiten führen könnte, ja, wahrscheinlich, aber die Freude wird gewinnen, jetzt erst recht. Weil diese Freude eben jetzt nicht mehr von den Umständen abhängt, sondern von Jesus. Und weil er gesagt hat, ich lass dich nicht los und ich bring dich da durch. Und ich halte dein Leben fest. Und darum war es trotz allem ein sehr getrösteter Brief, den mir diese Krankenschwester aus dem Erzgebirge schrieb. Auch wenn sie diese harte Situation ungeschminkt geschildert hat. Aber mittendrin stand dieser Satz. Sie schreibt, ich bin überzeugt, dass niemand außer Gott alleine durch unseren Herrn Jesus Christus uns in dieser Situation helfen kann. Keiner kann uns helfen, aber Jesus ist da und er wird uns helfen. Und da war sich die Krankenschwester genauso sicher wie der Musikprofessor, weil Jesus ihr Retter ist. Bitten Sie Jesus doch auch darum, dass er auch ihr Retter wird. Jesus hat gesagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht wegschicken. Den werde ich nicht wegschicken. Und zu Jesus kommen können Sie einfach dadurch, dass Sie ihn anreden. Er lebt ja, ist ja auferstanden. Und dass Sie ihm das einfach sagen, was Ihnen auf dem Herzen liegt. Herr Jesus, danke, dass du damals in diese Welt gekommen bist und dass deine Einladung heute noch immer gültig ist. Und so komme ich jetzt zu dir, Jesus, wie die Hirten damals. Rette mich bitte. Vergib mir meinen Unglauben. Vergib mir mein störrisches Herz. Führe du von jetzt an mein Leben sicher an dein Ziel. Und lass mich bitte keinen Tag mehr allein. So können sie auch zu Jesus kommen. Und er hat versprochen, er wird sie nicht wegschicken, sondern mit Freuden aufnehmen. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.